Herzlich willkommen zum Podcast Du fehlst. Ein Podcast der Beratungsstelle BESO Berlin und des Telefonseelsorge Berlin e.V. Wir sind ich, Annika, und meine Kollegin Sophia. Zwei systemische Therapeutinnen und Mitarbeiterinnen von BESO Berlin. In diesem Podcast tauschen wir uns zum Thema Verlust nach Suizid aus.
Jedes Erleben ist anders. Trauer ist individuell. Wir sprechen von unserer Arbeit und den damit verbundenen Erfahrungen und Erlebnissen. Wir schließen dabei nicht aus, dass deine Erfahrungen anders sein können. Bitte achte auf dich, pausiere oder höre die Folge zu einem anderen Zeitpunkt, falls es heute zu viel ist. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Gut, dass du da bist und dich eingeschaltet hast. Ich bin Sophia und sitze gerade neben meiner Kollegin Annika und wir sprechen heute über das Thema Verlust.
Auch von mir ein Hallo an alle, die heute eingeschaltet haben.
Im ersten Teil werden wir uns mit der Frage, wie fühlt sich ein Trauernder nach dem Verlust, beschäftigen. Und im zweiten Teil würden wir euch gerne ein Bild von Trauer zeichnen, das euch die nächsten Folgen begleiten wird.
Lass mich gerne mit einem Einblick starten in das Gefühlschaos von Trauernden nach dem Verlust durch Suizid.
Ja.
Wenn Menschen kurz nach dem Verlust zu uns kommen in die Beratungsstelle, haben sie häufig eine Gemeinsamkeit, sie sind im Schockzustand. All das, was sie gerade erlebt haben, ist neuronal noch gar nicht angekommen, weil so viele Sachen parallel passieren. Fassungslosigkeit, Überforderung, Erschütterung, Trauer und vielleicht auch Wut. Das bringt Hinterbliebene in eine Art Überlebensmodus von Minute zu Minute, Stunde zu Stunde und von Tag zu Tag weitermachen. Dieses Gefühlschaos wird häufig von einigen Gegebenheiten noch etwas bekräftigt. Beispielsweise habe ich die verstorbene Person aufgefunden oder hatte ich vielleicht sogar den Eindruck, dass der Person kürzlich etwas besser ging. Also bin ich vielleicht verwirrt. Des Weiteren haben alle Hinterbliebenen Kontakt mit der Kriminalpolizei, da der Leichnam untersucht werden muss und erst ungefähr nach 3 Tagen wieder freigegeben wird. Auch das ist nach dem Verlust durch Suizid eine große Besonderheit.
Ja, und zusätzlich kommt hinzu, dass es ein großer organisatorischer Aufwand ist in der Zeit danach. Also man ist sowieso schon in einem Ausnahmezustand und dann muss die Beerdigung geplant werden, es muss sich um den Erbnachlass gekümmert werden, die Wohnung oder das Haus muss aufgelöst werden, manchmal auch der Raum oder das Zimmer. Die Betroffenen müssen sich damit auseinandersetzen, was wollen wir denn mit den Sachen machen? Und das ist sowieso schon total schwer, sich darüber Gedanken zu machen. Und müssen sich entscheiden, ob sie anderen davon erzählen, dass es sich um einen Suizid handelt. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich, dass man das erzählen möchte und erzählen kann. Und ist nochmal so eine zusätzliche Herausforderung, die sie begleitet. Ja, und auf der körperlichen Ebene passiert natürlich auch total viel. Also zum Beispiel gibt es Atembeschwerden, Schlafstörungen, viele haben Magenprobleme. Also das spiegelt einfach tatsächlich die Belastung und auch den Stress, den sie erleben. Also es gibt ganz viele psychosomatische Reaktionen und zum Beispiel auch Sachen wie Depression, Ängste sind dann keine Seltenheit. Die können natürlich auftreten und auch zusätzlich irgendwie eine Rolle spielen. Und es gibt eine große Gefahr, dass Menschen in eine Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit oder Missbrauch rutschen und sich dadurch natürlich auch nochmal Sachen chronifizieren oder erheblich schwerer werden.
Wir würden gern an dieser Stelle einmal festhalten, dass Hinterbliebene da eine Erfahrung machen,
die nicht vorhersehbar war und vielleicht sogar auch traumatisch ist. Und dadurch sich insbesondere auch die ersten Wochen vielleicht bei dem einen oder anderen anfühlen wie ein Film. Also als wäre das gar nicht mir passiert, als wäre ich Zuschauer des Ganzen. Denn das zu realisieren und in eine echte Trauer zu kommen, das dauert Zeit und braucht häufig Momente des Innehaltens, die ich bei dem ganzen Organisieren vielleicht gar nicht so habe. Beispielsweise könnte ein Moment vom Innehalten sein, eine Aufbettung, die Beerdigung, ein Ritual. Und Hinterbliebene fühlen sich natürlich nicht immer gleich und insbesondere in den ersten Stunden oder Wochen unterscheiden sich die Gefühle. Auch im ersten Jahr werden Hinterbliebene auf viele erste Male treffen, denen sie unterschiedlich begegnen können, die ein Stück weit, aber auch immer wieder sie an das Leid erinnern, das sie durch den Verlust erfahren haben.
Es kommen auch Menschen zu uns, bei denen der Suizid schon 10 bis 20, 30 Jahre her sein kann. Und das heißt, es sind Menschen, die lange mit dem Schweigen über Suizid gelebt haben, in den meisten Fällen zumindest, und quasi kaum die Möglichkeit hatten, das zu verarbeiten, was ihnen passiert ist. Und das heißt, das ist für die unglaublich schwer, auch erstmal diesen Schritt zu uns zu wagen und ins Gespräch darüber zu gehen und da einen Weg zu finden, das irgendwie im Gespräch auch zu verarbeiten. Man muss aber sagen, das geht allen Leuten so und dass sie natürlich das für sie eine sehr große Herausforderung ist, weil es auch ein Anerkennen der Schwierigkeit ist, in der sie gerade stecken und die Herausforderung, die gerade da ist für sie.
Ja, die eigene Betroffenheit, die dahinter steckt. Ein weiteres Gefühl, was viele unserer Klientinnen beschreiben und eine präsente Rolle spielen kann, ist das Gefühl der Einsamkeit. Dadurch, dass Suizid und darüber sprechen immer noch so ein großes Tabu ist, ziehen sich Hinterbliebene fast schon automatisch ein Stück weit zurück. Das Leben verändert sich von einem Tag auf den anderen, damit kann ich vielleicht nicht gut umgehen, mein Umfeld auch nicht. Und so entsteht Einsamkeit. Und gern möchten wir deshalb auch heute hier dir und deinem Umfeld oder euch und eurem Umfeld ein Bild näher bringen, was ein bisschen greifbar machen kann, was eigentlich alles parallel passiert.
Ja, wenn Menschen zu uns kommen, dann sind sie in einem Ausnahmezustand. Sie haben das Gefühl, dass das sich nie wieder leichter anfühlen wird, der Schmerz geht nicht mehr weg und es fühlt sich einfach unerträglich an. Manche haben auch das Gefühl, dass sie verrückt werden. Also sie haben zum Beispiel, träumen sie Sachen wie, dass der Verstorbene den Suizid nur vorgetäuscht hat oder sehen den Verstorbenen immer wieder klingeln oder durch die Tür laufen. Und was wir dann immer wieder betonen, ist zu sagen, Trauer ist eine natürliche Reaktion auf einen Verlust eines bedeutsamen Menschen.
Ja, ich finde, dadurch, dass es eine natürliche Reaktion ist, also nichts Pathologisches, passt dieses Bild der Natur auch, denn Wellen kommen, Wellen gehen, Trauer kommt.
Ja, man kann sagen, Trauer ist wie Wellen. Es ist kein linearer Prozess. Stellt euch mal ein Meer vor. Das ändert sich mehrmals am Tag, ist jeden Tag anders und das Meer reagiert auf seine Umwelt. Das heißt, es gibt unterschiedliche Wetterverhältnisse, es kann schneien, regnen, die Sonne scheint, es ist stürmisch, windig. Auf all das reagiert das Meer. Beim Meer gibt es Ebbe und Flut. Und da sprechen wir oft von Tiefpunkten und Höhepunkten. Damit sind einfach unterschiedliche Verfassungen gemeint. Also zum Beispiel könnte ein Tiefpunkt ein Moment sein, in dem ich mich zurückziehe, isoliere, ich bin mit den alltäglichen Anforderungen überfordert. Und ein Höhepunkt könnte zum Beispiel sein, dass ein Gegenstand der verstorbenen Person intensive Gefühle in mir ausgelöst hat oder der anstehende Geburtstag oder ein Feiertag oder der Todestag. Meistens entstehen schon mehrere Tage vor diesen anstehenden Momenten auch intensive Gefühle. Wir können die Wellen nicht kontrollieren und man wird sozusagen von der Trauer überflutet. Kurz nach dem Suizid werden viele von der Trauer sozusagen eingenommen. Also sie geraten in einen Überlebenskampf und müssen den Widerstand der starken Wellen aushalten. Es kostet sie unglaublich viel Kraft, Ausdauer und zieht viel Energie. Nach einer Weile werden die Zwischenräume größer und trotzdem bleiben die Wellen und sind weiterhin berechenbar. Das heißt, Betroffene lernen, mit diesen Wellen zu leben und müssen sich immer wieder neu darauf einstellen, dass eine kommen könnte. Also wenn jemand zu uns kommt, stellen wir gerne das Bild der Trauer und Wellen zur Verfügung und die meisten können sich darin auch wiederfinden.
Nun, das ist ein Stück weit auch, wie so wir denken, dass dieses Bild der Trauer hilfreich sein kann, denn das Verstehen der eigenen Welle ermöglicht dann doch in diesem großen Kontrollverlust und in diesem natürlichen, gar nicht linearen Prozess ein Stück weit die eigene Trauer besser zu verstehen und vielleicht die ein oder andere Welle mitgestalten zu können. Und manchmal erleben unsere Klientin alleine dieses Gefühl von, die Flut geht wieder vorbei, das habe ich schon mal erlebt, als einen guten Anker in ihrer nächsten Flut. Denn Hilflosigkeit stärkt enorm an, wenn wir mitten in der Flut denken, das bleibt jetzt für immer so. In unserer Arbeit sind wir häufig einer der ersten Rettungsringe und schauen mit unserem Klientel, wie können wir deren super individuelle Trauer etwas durchleuchten und die Trauer lebbarer machen. Was ich damit meine, ist, dass Ebbe und Flut, jede Welle unterschiedlich erlebt werden kann. Für eine Person ist es beispielsweise so, dass das Trauern mit anderen ein Auslöser für eine Flut, für viele Gefühle beispielsweise sein kann. Für eine andere Person hingegen kommen die ganzen Gefühle vielleicht erst hoch, wenn sie alleine ist oder er alleine ist, in der Stille, in der Natur. Wir brauchen also unterschiedliche Gegebenheiten, um unsere Trauer erlebbar zu machen.
Ja, es gibt immer wieder Menschen, die sich so fühlen, als würden sie zum Beispiel in der Ebbe feststecken und Das Erleben ist natürlich ein ganz anderes als Menschen, die ständig eben diese Höhepunkte erleben. Und da ist nochmal wichtig zu sagen, Trauer ist individuell. Jeder hat seinen eigenen Prozess. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt keine Vorgaben. Und das zu akzeptieren und diesen Weg zu gehen, der ist auch nicht leicht. Ja, wir kommen zum Ende der heutigen Folge. Danke, Annika, für deine Gedanken und deine Zeit. Und auch danke an euch, ZuhörerInnen. Ich denke, wir haben heute eine gute Grundlage erstmal geschaffen für die nächste Folge.
Ich denke auch. Ich danke dir auch, Sophia. Ich danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns, in 2 Wochen wieder da zu sein mit dem Thema, wie verändert sich das soziale Umfeld von Hinterbliebenen nach dem Verlust.
Bis in 2 Wochen.
Ciao.
BESU ist eine Beratungsstelle für BerlinerInnen. Weitere Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes.
Und sollte euch die Folge gefallen haben, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Euer Feedback könnt ihr gern über unseren Instagram-Kanal BerlinBESU mit uns teilen. Für weitere Informationen über unsere Arbeit schaut doch gerne auf unserer Homepage besu-berlin.de vorbei.